Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Ja, herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute zu Gast bei uns ist Hellwig Brunner, Schriftsteller, Autor, Biologe. Und der Anlass ist das Erscheinen seines neuen Buches, eines Romans mit dem Titel Flirren, der uns in eine ferne Zukunft entführt, die nicht gerade erstrebenswert ist. Zum Einstieg möchte ich dem Hellwig die vorgegebenen Einstiegsfragen, Entscheidungsfragen stellen. Kunst oder Kultur?
Kultur, denn sie beinhaltet nach meinem Verständnis auch die Kunst und sie beinhaltet auch weitere wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Kultur des Zusammenlebens.
Mhm. Die zweite, Audio oder Video?
Jedenfalls Audio. Ich bin ein sehr akustisch orientierter Mensch und bin in filmischen und cineastischen Belangen ziemlich unterentwickelt.
Schön, dass du auch das Bereiche gibt, wo du unterentwickelt bist, weil sonst bist du so ein Multitalent.
Das ist definitiv, gibt's die, definitiv.
Einschüchterndes. Ja, und die dritte Frage ist jetzt außerhalb des Kanons und bezieht sich eigentlich schon ein bisschen auf das Buch, nämlich Zukunft oder Vergangenheit.
Beide sind untrennbar miteinander verbunden, finde ich. Ich suche genauso gerne Fossilien aus dem Erdaltertum, wie ich mich mit Zukunftsszenarien beschäftige.
Mhm. Ja, Zukunft oder Vergangenheit, deswegen, das Buch Flirren spielt im 25. Jahrhundert, es spielt in einer dystopischen Zukunft und ich möchte dich bitten, Hellwig, uns zu Beginn eine Passage aus dem ersten Kapitel zu lesen.
Die Echse. Vor meinem Fenster liegt Mitteleuropa, die gehäutete Echse. Am Horizont ragt der Alpenbogen kahl und grau aus der Ebene. Entlang des Grates bilden 200 Windräder den Rückenkamm des Reptils. Das Grün, von dem alte Aufzeichnungen und Bilder zeugen, haben Hitze, Trockenheit und Einstrahlung längst von den Hängen geschält. Die Wissenschaft hat über die Jahrhunderte penibel beschrieben, wie zunächst die feuchtkühlen Buchenwälder von sonnendurchfluteten Eichen- und Föhrenbeständen abgelöst, dann die zähen und hartlaubigen Gebüsche, die dem Wald nachfolgten, von der Sonne niedergebrannt und diese zuletzt durch immer niedrigere, immer kargere, immer widerstandsfähigere Formationen des Bewuchses ersetzt wurden. Bäume und Sträucher sind längst aus dem Landschaftsbild verschwunden, aus den Gedanken und beinahe schon aus dem Wortschatz. Ihre letzten natürlichen Vorkommen, hört man, sind wie eine aussterbende Eskimo-Sprache auf winzige Reliktgebiete in der Polarregion beschränkt. Bei uns in der einst gemäßigten Zone haben sich nahezu vegetationslose, sandig-steinige Wüsten breit gemacht, Erg und Hamada, wie die Wüstenkunde sie nennt. Nur wo in begünstigten Lagen ein wenig Restfeuchtigkeit kondensiert, überdauern in den Halbwüsten kaum knöchelhohe, unansehnliche Polsterpflanzen und Sukkulenten, von denen sich manche mit silbrigem Haarflaum vor der Strahlung schützen. Und graue, gelbe oder rötliche Krustenflechten überziehen das Gestein wie eine vernarbte Haut. Einzelne Arten nur haben es während des rasanten Niedergangs im vergleichsweise kurzen Zeitraum weniger Jahrhunderte aus den alten Trockengebieten des Südens zu uns geschafft. Ein versprengtes Häuflein Überlebender, weit entfernt von jenem mannigfaltigen Bewuchs, dessen Bestandsaufnahme einst Generationen von Vegetationskundlerinnen und Geobotanikern beschäftigte. Im Showdown der Geschichte hat auch die Pflanzenwelt jede Selbstähnlichkeit eingebüßt, ganz wie der Mensch, das seltsamste und fast schon kümmerlichste aller Gewächse.
Ja, vielen Dank. Also das Bild hat mich dann schon mal umgeworfen, muss ich sagen, und in den Sessel gedrückt beim Lesen. Es ist eine so erschütternde Vorstellung, dass ich mich frage, wie bist du drauf gekommen? Wie bist du auf dieses Setting, auf diese Idee gekommen, das in so einer Zukunft anzusiedeln?
Ja, am Anfang, vor ungefähr 5 Jahren, gab es eine Sommerlesereihe vom Podium in Wien. Da habe ich im Café Brückel eine Prosaskizze gelesen zum Thema Ferne Spiegel, Literatur und Geschichte. Das war vor ziemlich genau 5 Jahren, im Jahr 2019, im Sommer 2019. Und für diesen Anlass habe ich damals diese Prosaskizze geschrieben, wo sich diese dystopische, verwüstete Landschaft vor meinem inneren Auge entfaltet hat. Dieser Begriff ferne Spiegel hat da durchaus befruchtend gewirkt, so wie ich überhaupt recht oft im Lauf meiner schriftstellerischen Entwicklung auf von außen kommende Themen reagiert habe. Das ist etwas, was ich gerne mache. Genau, und so hat sich dieser Entwurf, dieses Setting einmal entwickelt, und es war mir dann eigentlich schon klar, dass ich damit was Größeres machen will. Wirklich konzipiert war das damals noch nicht, das war eher ein Suchen und ein Tappen, aber das Thema hat mich sehr gefesselt, auch dieses Bild dieser Echse, das da vor meinem Auge entstanden ist. Ich weiß gar nicht genau, wo das hergekommen ist, aber dieser Bergrücken mit diesen Windrädern drauf, dieser langen Reihe, das war einfach wie so ein, vor meinem inneren Auge, wie so ein gezackter Rückenkamm eines Reptils, das da riesig und bedrohlich in dieser Ebene drinnen liegt. Ja, das Ganze hat für mich eine gewisse Eindringlichkeit entwickelt und einfach die Notwendigkeit, damit dann weiter auch etwas zu machen.
Mhm. Ich finde das ja quasi auch den, wie soll man sagen, den Wert einer Dichtung, wenn sie Bilder weckt, die eigentlich schon da sind. Ja? Mhm. Und mir ist, wenn ich mir die Alpen anschaue auf Google Maps zum Beispiel, eigentlich war das Bild der Echse schon da und du hast es dann freigelegt. Mhm. Und weil du sozusagen diese Sichtweise freigelegt hast, und das, vielleicht hat es mir auch deswegen so angesprochen, weil es schon in mir drin war, und auf einmal sprichst du es aus in deinem Buch.
Ja, es liegt im Auge des Betrachters, nicht nur die Schönheit, sondern auch die Echse in dem Fall.
Ja. Das Ganze spielt dann in einem Ort, einem Humanareal wird es genannt. Es ist eine Biosphäre in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung. Wir befinden uns in einer Zeit, wo atomare Vernichtung stattgefunden hat, aufgrund eines läppischen oder ich sage mal, global gesehen eher untergeordneten Gebietsanspruchs, wie ja, wo man jetzt zum Beispiel an den russischen Einmarsch denken kann, der dann diese Katastrophe ausgelöst hat, und wie dann sozusagen die erste Sterbewelle vorüber war, ist das Klima dann völlig gekippt in deinem Buch, also in dieser Erzählung, und von der ursprünglichen Bedecktheit der Atmosphäre aus diesem ganzen atomaren Auswurf dann halt ins Taumeln geraten. Wie hast du jetzt diesen Ort des Humanareals imaginiert? Wo hast du da diese Bilder her? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Raumschiff Enterprise und solche Sachen.
Ja, ein bisschen kann man sich ohne weiteres so vorstellen. Ich habe mir das einfach so ausgemalt als kuppelartig in der verwüsteten Landschaft liegendes Großbauwerk mit einem Strahlenschutz Panzer versehen, innen mit so einer seesternartigen, fünfstrahligen Architektur. Im Lauf des Romans tauchen dann verschiedene Details auf, die dieses Bauwerk dann auch konkretisieren für den Leser und die Leserin. Es gibt da so bullaugenartige Fenster, die eben je nach Lichteinstrahlung auch nachdunkeln. Es gibt so dicke Strom- und Datenleitungsbündel, die sich da durchziehen. Es gibt eine verglaste Freizeitkuppel im Dachbereich, einen Seitentrakt, der das Boot heißt und der dann auch im weiteren Verlauf des Romans eine wichtige Rolle spielt. Ja, und so satellitenartig im Umland liegen diese Agrarhallen. Das sind also Produktionsstätten für pflanzliche Lebensmittel, damit der Mensch eben nicht nur synthetische Lebensmittel, die eben im Vordergrund stehen, zu sich nehmen kann, sondern auch das eine oder andere Salatblättchen noch genießen darf. Dazu gibt es eben diese Agrarhallen, die dann auch noch im Lauf des Romans näher beschrieben werden, so wie als kleines Ökosystem in sich, wo es dann Schädlinge gibt und ein paar letzte Singvögel gibt, die diese Schädlinge in Schach halten. Hm. Ja, also so ist das Ganze in etwa konzipiert und entworfen. Und wie gesagt, da zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman das Auftauchen von Details, die diese Situation immer wieder veranschaulichen.
Also du bist ja auch promovierter Biologe, du bist Experte in der Ornithologie, du hast gemeinsam mit Studienkollegen eine Firma gegründet, das Öko-Team, ihr macht Umweltgutachten, Umweltverträglichkeitsgutachten. Für wie realistisch hältst du so ein Szenario, was jetzt das Klimatische betrifft? Oder hast du dich an vorhandenen Modellen orientiert oder ist das noch weitergeführt?
Naja, nachdem wir hier 400 Jahre vorausschauen, ist natürlich die Bandbreite möglicher Szenarien sehr breit und die Prognoseunsicherheit entsprechend hoch. Und ich stelle da auch nicht den Anspruch, ein wissenschaftlich irgendwie abgesichertes Szenario mit diesem Roman zu entwerfen, sondern das ist eine literarische Dystopie. Natürlich war der Grundzugang der, dass ich versucht habe, heute bereits ersichtliche Krisen mit ihren bereits ersichtlichen Phänomenen in die Zukunft weiterzudenken, aber eben über einen relativ langen Zeitraum und entsprechend groß und radikal sind dann bereits die Änderungen, die da stattgefunden haben. Und dann habe ich wirklich vieles meiner Imagination überlassen. Sicherlich vor dem Hintergrund, dass ich als Biologe ein gewisses Grundverständnis für Ökosysteme, für evolutionäre Entwicklungen, also für Artendiversitätsverluste, Artensterben und alle diese Vorgänge habe. So gesehen habe ich mich dem nicht naiv genähert, sondern vor einem gewissen fachlichen Hintergrund, aber letztlich doch mit der literarischen Freiheit eines imaginierten Szenarios. Genau. Aber ich denke wirklich, utopische Fiktionen in dem Sinn waren gar nicht nötig. Ich habe das also wirklich eher als ein lineares Weiterdenken des bereits heute Ersichtlichen empfunden.
Das ist ja vielleicht auch das Erschreckende dran. Genau. Eine andere Spur, die sich linear in die Zukunft denkt, das ist jetzt was von der Wirtschaft so als Chance bejubelt wird. Und in deinem Roman ist es ambivalent, nämlich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und auch, wie sie das in unserem Leben verankert. Einerseits sehr praktisch, die Menschen in deinem Roman im 25. Jahrhundert müssen immer 9 Jahre oder 12 Jahre die Schulbank drücken, sondern sie werden mit 14 angeschlossen an ein System, das heißt der Blitz, und da gibt es einen Daten-Upload. Dann haben sie alles, was quasi legitim wissenswert ist, abgespeichert, sämtliche Sprachen auch und alles. Das klingt natürlich lustig. Und andererseits ist es aber auch so, dass diese künstliche Superintelligenz im Hintergrund auch das Ganze verwaltet mit ihren Algorithmen. Und für die Menschen, für die einzelnen Menschen ist es nicht mehr nachvollziehbar, wie diese Behörde entscheidet, wann man zum Beispiel ausgestoßen wird aus dem Humanareal, wenn man sozusagen für die Gemeinschaft nicht mehr wertvoll genug ist in den Berechnungen der Algorithmen. Das ist auch was Heftiges, diese KI-Herrschaft.
Vielleicht ein kurzes Wort dazu. Ja. Gerade dieses Thema Human-Computer Interaction ist ja bereits heute ein wichtiges Forschungsgebiet und auch da liegt es für mich eigentlich auf der Hand, dass über längere Zeiträume gesehen hier diese Interaktion eine immer engere wird. Also diese Vorstellung eines direkten Uploads von Daten ins Gehirn klingt jetzt vielleicht extrem futuristisch, aber über einen so langen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten gedacht, halte ich das durchaus für möglich. Also wir sind heute schon teilweise in der Lage, aus Gehirnströmen Gedankeninhalte ungefähr zu konstruieren. Also dieser Übersetzungsvorgang zwischen gehirnphysiologischen Vorgängen und der digitalen Welt, dieser Übersetzungsvorgang ist bereits im Gange. Und wenn man sich überlegt, wie viel da innerhalb weniger Jahrzehnte auf diesem Gebiet passiert ist, dann kann man sich vielleicht ausmalen, was 400 Jahre da bringen werden. Mhm. Genau. Und dieses Thema wird ja durchaus, du hast es ja auch schon umrissen, in seiner Ambivalenz in dem Roman beschrieben. Das wird jetzt nicht nur verteufelt, wie du sagst, also dieses hochgeladene Wissen im Lauf des weiteren Lebens kann man sich dann mit entsprechenden Updates noch spezialisieren sozusagen und ist immer am neuesten Stand. und auch das Wissen aus verschiedensten Forschungsgruppen und Forschungsergebnissen wird auf diese Weise vernetzt. Man muss nicht mühsam Literatur recherchieren, wenn man irgendwas wissenschaftlich arbeiten will und so weiter. Das klingt ja alles durchaus vielversprechend und beschleunigt natürlich auch die wissenschaftlichen Vorgänge und Fortschritte immens. Und gerade darauf wird ja auch die Hoffnung gesetzt, dass also die Wissenschaft vielleicht irgendwie da noch Überlebensmöglichkeiten für die Menschheit bereithält. Und andererseits gibt es aber, du hast das ja auch schon erwähnt, diese kritischen Seiten. Also es ist nicht klar, wo dieses Wissen jetzt genau herkommt, wie es ausgewählt wird, ob es manipuliert wird. Es gibt durchaus die Erfahrung des Protagonisten, dass er in seinem Wissen plötzlich an Grenzen stößt, dort, wo es fürs System vielleicht kritisch wäre, wenn die Bevölkerung zu viel weiß. Also es entsteht dann schon auch zunehmend eine Skepsis gegenüber diesem hochgeladenen Wissen. Ja, und in dieser Ambivalenz wird das da beschrieben und ausgefaltet, bereitet beim Lesen sicher auch ein gewisses Unbehagen, ist aber, glaube ich, eine Thematik, mit der man sich schon auch ernsthaft beschäftigen kann und soll. Das ist jetzt also nicht irgendwie abgehobene Science Fiction, sondern in die Richtung einer immer engeren Verschränkung zwischen Mensch und Computer. In diese Richtung sind wir ja wohl unterwegs.
Auf jeden Fall, ja. Das ist auch der Punkt, dass es einfach nicht, es ist nicht einmal disruptiv, ja. Also es ist einfach linear weitergedacht. Rubrik Kulturpost. Die Kulturpost, der elektronische Brief mit sämtlichen Neuigkeiten aus dem Kulturressort des Landes Steiermark, wird monatlich an 5.500 Adressaten verschickt. Zu besonderen Anlässen gibt es auch eine Sonderausgabe. In der nach wie vor aktuellen Märzausgabe wird die Ausstellung im Rahmen von Kunstraum Steiermark angekündigt, das Kollektiv Gugu Pimato, Dom Biela und Martin Guevara Kunert zeigen noch bis 5. April 2024 die Ausstellung SSW 23. Zu sehen ist sie in der Fotogalerie im Grazer Rathaus im zweiten Stock. Das Künstlerduo greift in seinen konzeptionellen Arbeiten unterschiedlichste Themen auf, die sich mit Wirkungsweisen und Wahrnehmung befassen. Die Bandbreite reicht von multimedialen Projekten über die Beschäftigung mit physikalischen Phänomenen, mit dem technologischen Fortschritt, Zerfall und der eigenen Veränderung. Als Impulsgeber bzw. Grundlage dienen dabei unter anderem Sammlungen und Beobachtungen aus dem Alltag und dem digitalen Alltag. Du hast den Protagonisten erwähnt, also die Hauptfigur Leonard ist ein Vergangenheitsforscher, deswegen auch die Frage zu Beginn Zukunft oder Vergangenheit. Mhm. Er sitzt da im 25. Jahrhundert und hat den Auftrag zu erforschen, wie es in der Vergangenheit oder wie das der Forschungsauftrag ist mir in der Tat nicht ganz klar, also welchen Auftrag er hat. Was er macht, ist, er überlegt sich, wie es in der Vergangenheit zu dem Punkt gekommen ist, an dem sie jetzt stehen. Mhm. Ob das schon der Auftrag ist, war mir beim Lesen nicht klar. Und zweitens kommt eben dieser Punkt raus, wo der Leonard an seine Grenzen stößt, ist, dass die Behörde, also diese Superintelligenz, die Erzählung bevorzugt. Der Klimakollaps wäre verursacht durch die
Sonnenwachstum. Ein Sonnenwachstum.
Durch Sonnenwachstum,
genau,
ja, genau.
Das ja auch also, tatsächlich stattfindet, aber in ganz anderen Zeiträumen.
Genau, und nicht menschlich verursacht. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was hätte die Behörde davon?
Ja, genau. Vielleicht zum ersten Punkt ganz kurz zurück. Der Auftrag, den der Protagonist hat, der wird an einer Stelle im Roman definiert. Der wird quasi aus seinem Beauftragungsschreiben zitiert. Ich hoffe, ich bringe das jetzt aus der Erinnerung gut zusammen. Also eigentlich geht es darum, die Ressourcen unseres heutigen Hoffnungszeitalters für die recht verzweifelte und deprimierte Lage der Menschheit im 25. Jahrhundert zu erschließen und nutzbar zu machen. Also die positiven Hoffnungsenergien, mit denen wir heute noch wie selbstverständlich leben. Also niemand hat heute in seinem Alltag die Vorstellung vor Augen, dass die Menschheit vielleicht in nahen Zeiträumen ausgestorben sein wird. Und im 25. Jahrhundert bietet sich aber diese traurige Perspektive. Genau, und der Leonhard soll eben die Hoffnungsquellen und die positiven Energien, die in unserem heutigen Hoffnungszeitalter begründet sind, erschließen, aufbereiten und für die veränderte Situation des 25. Jahrhunderts nutzbar machen. So ist etwa sein Auftrag. Und die zweite Frage nach der Schuld und Verantwortung. Es stimmt natürlich, dass diese Frage nur mehr eine begrenzte Bedeutung hat, aber für die Moral der Menschen macht es sich doch nicht so gut, wenn das ganze Desaster hausgemacht ist und selbst verschuldet ist und noch dazu von der Führungsriege sozusagen verschuldet ist. Also so weicht man auf ein Narrativ aus, dass den Menschen und die politische Führung, wer oder was immer das jetzt genau ist, einfach besser dastehen lässt. Also das ist irgendwie Teil der Psychohygiene, die da so betrieben wird, dass man versucht, ein bisschen sich davon schuldfrei zu waschen und zu sagen, na, so falsch haben wir die Dinge auch nicht gemacht, sicher, wir haben Fehler gemacht, aber eigentlich sind wir jetzt mit einer Katastrophe konfrontiert, für die wir nichts können. Das ist eben das Narrativ, das hier gewählt wird, offensichtlich aus politischem Kalkül.
Also Verdrängung wird es auch in der Zukunft geben.
Ganz bestimmt und genau. Und eine Neuerfindung von Scheinwahrheiten, also eine gewisse postfaktische Erzählungen spielen natürlich auch in dieser Zeit dann eine Rolle, ja.
Das für mich stilistisch Bemerkenswerte ist die Verquickung eben von deinem essayistischen Zugang mit auch einem poetischen Zugang, und ich würde dich bitten, da jetzt eine zweite Passage zu lesen aus dem 19. Kapitel, die Randnotiz. Und da einen Absatz draus, an den sich dann Fragen anschließen werden.
Das ist in der Tat keine Zukunft, auf die sich noch bauen ließe. Ich indessen bin Vergangenheitsforscher, also etwa das, was man früher einen Historiker oder historischen Anthropologen nannte. Es ist das Dilemma der heutigen Geschichtsforschung, das von einer lebendigen Historie, die sich aus der Vergangenheit in eine Zukunft fortschreibt, heute keine Rede mehr sein kann. Historiker seien rückwärtsgewandte Propheten, notierte jemand. Das setzt die Möglichkeit einer vorausschauenden Prophetie voraus. Geschichte als Sackgasse, deren blindes Ende vor uns steht, passt nicht in dieses Konzept. Der Engel der Geschichte mit entsetzt geweiteten Augen und hängender Kinnlade hat seinen ratlosen, rastlosen Blick der Vergangenheit zugewandt. Schaute er nach vorne, müsste sein Blick gegen eine Feuerwand prallen, etwa so, als wäre in einem Tunnel, aus dem es keinen Fluchtweg gibt, direkt vor ihm ein Treibstofftank explodiert. Wohin er sich auch wendet, begegnet er der Zerstörung des menschlichen Antlitzes. Und ohne die Imagination des Menschlichen, verliert auch das Engelhafte seinen Ursprung und seine Legitimation. Der Engel der Geschichte ist tot wie Gott selbst.
Der letzte Absatz der Engel der Geschichte, das bezieht sich ja auf ein Zitat aus dem Text von Walter Benjamin, den du ganz dem Buch voranstellst. Und immer wieder erscheinen in deinem Text so Zitate durch, da zum Beispiel war es der Historiker ist der Prophet der Vergangenheit, sagte jemand. Ja. Mir hat das erinnert an ein Palimpsest. Im Mittelalter hat man auf Pergamentpapier geschrieben, oder Pergament, also Rinds. Leder meistens. Und weil das sehr aufwendig war herzustellen und sehr teuer, haben wir oft dann ältere Texte abgeschabt, neuere drüber geschrieben. Und so kam es zu diesen Überlagerungen von Text. Inwiefern ist das auch eine literarische Methode in deinem Buch? Ganz zum Schluss erwähnst du ja sehr viele Namen, die da quasi beigesteuert haben.
Ja, also ich hatte jetzt eher nicht die Vorstellung eines Abschabens und Überschreibens, sondern eher die Vorstellung, dass ich da sehr vieles hineinverwoben habe in diesen Text. Fundstücke, die sich bei mir über Jahrzehnte in einem Notizbuch angesammelt haben. Also ich führe seit vielen Jahrzehnten ein Notizbuch, in dem ich besondere Sätze notiere, also solche Sätze, die wirklich einen Funken überspringen lassen. Genau, und das war eigentlich mein Material. Und entsprechend der Logik der Aufgabe des Protagonisten ist dieses historische Quellenstudium auch eben Teil seiner Arbeit, und er stößt eben immer wieder über solche Zitate und Fundstücke, die er dann quasi zitiert und hereinholt in seine Ausführungen. Also das ist jetzt nicht Selbstzweck, sondern das dient auch tatsächlich der Veranschaulichung der Aufgabe des Protagonisten. Mhm. Und wie du schon erwähnt hast, sind am Ende des Buches dann über 50 Autorinnen und Autoren dankend erwähnt, bei denen hier eben Anleihe genommen wurde. Genau.
Genau, das reicht von Anna Achmatova über, sogar mit einer Mitte, wenn raus, Urs Grünbein, Peter Handke, Thomas Hobbes, bis zum Schluss dann John Updike, Martin Walser, Ludwig Wittgenstein und Zosimo aus Panopolis. Wer immer das ist, wer ist Zosimo aus Panopolis?
Kann ich dir nicht keine näheren Auskünfte geben, da ist irgendein ein einzelner Satz hineinverwoben, habe ich jetzt gar nicht präsent. Aber es ist tatsächlich Kraut und Rüben, wenn man das so ein bisschen spöttisch sagen will, weil das, wie erwähnt, wirklich ein über viele Jahre unsystematisch zusammengetragener Fundus von Zitaten ist. Und man bekommt eben die Vorstellung, dass auch der Protagonist auf einer rastlosen Suche nach Materialien hier recherchiert und Dinge eben herauszieht aus diesen Recherchematerialien, die auch für ihn so eine gewisse Energie oder eine gewisse Message enthalten. Und insofern hat er so diese Anreicherung des Textes mit aus der zukünftigen Sicht historischen Zitaten natürlich auch eine berechtigte Funktion innerhalb der Handlung des Romans.
Ja, kommen wir zu den Schichten von deinem Buch. Da gibt's eben diese ökologische Dystopie, dann die Dystopie oder Utopie oder was auch immer, der Zukunftsentwurf einer KI-gesteuerten Gesellschaft, eines abgegrenzten Humanareals, von dem wir gewissermaßen aus dem Akademiker-Deck auf das Ganze blicken. Man fordert ja nichts über andere soziale Schichten, ob es die überhaupt gibt oder dergleichen. Und der andere Handlungsstrang ist die persönliche Trauer vom Vergangenheitsforscher Leonhard um seine Frau Lea, die an einem Krebs gestorben ist. Und um diese Trauer zu bewältigen, zieht er sich einerseits in diese Gedankenwelt zurück, dann kommen immer wieder auch so Träume, ich glaube drei Träume werden erzählt, und es gibt drei Stücke, die heißen der Kopfhörer, und da geht es um Musik. Und zu Beginn wird ein Stück erwähnt, nämlich von Johann Sebastian Bach aus der Partita in D-Moll. D-Moll. Bachwerkverzeichnis 1004 habe ich gestern noch mich kundig gemacht. Dieses Stück Chacon, ja. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Satz der Partita. Und in einem großen Bach-Dossier in der Zeit ist auch diese Chacon herausgehoben worden als ein Violinstück, das anscheinend auf sehr viele Menschen sehr tröstlich wirkt. Mhm. Also Bach selbst hat es angeblich geschrieben, da war er mal weg, und wie er zurückgekommen ist, hat er erfahren, dass seine Frau verstorben ist. Und eine Musikwissenschaftlerin hat in den Nullerjahren in einer Arbeit herausgefunden, dass da sehr viele Choräle und geistige Anklänge drin enthalten sind in dieser Musik. Mhm. Warum hast du dieses Stück ausgewählt?
Ja, also
die Beschreibung des Stücks.
Diese Chaconne ist innerhalb des Korpus der Bachschen Solosonaten und Partiten für Violine sicher ein krönendes Schlüsselwerk oder Schlüsselstück und hat sicher eine ganz besondere Energie. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Bach generell hat als Komponist für mich eine zeitlose Gültigkeit wie kaum ein anderer Komponist. Also das deutet weit über die Epoche des Barock hinaus, und es ist kein Zufall, dass auch bis in die Gegenwart herauf immer wieder, also auf Bach Bezug genommen wird innerhalb der Musik. gerade im 20. Jahrhundert ist da vieles passiert, wo also gerade die Bachschen Solosonaten dann auch Vorbild waren für moderne Kompositionen. Also das hat über die Jahrhunderte hinweg eine große Gültigkeit. Und dazu kommt, dass diese Chaconne sicher an die Grenzen dessen führt, was auf der Violine solistisch machbar ist. Also man merkt beim Zuhören schon auch, wie sehr das ans Limit geht. Auch das war ein Aspekt, der mich bewogen hat, dieses Stück hier hereinzunehmen. Also wenn man sich das so anhört, dann kann man sich kaum vorstellen, wie man das mit 5 Fingern auf 4 Saiten und in der rechten Hand einen Bogen haltend zu Wege bringen kann, was da klanglich alles daherkommt. Ja, genau.
Du hast ja selbst Geige studiert.
Genau.
Hast du das Stück auch geübt?
Ja, ich habe das gespielt und bin glorreich daran gescheitert. Das kann ich also ohne Understatement auf jeden Fall so sagen. Aber ich habe das eine Zeit lang studiert. Natürlich, ich habe überhaupt die Bachschen Solosonaten und Partiten, also mehrere davon, studiert. Hatte auch in meinem Konzertdiplomprogramm dann die H-Moll-Partita drinnen. Aber die Chaconne ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, die ich also nicht bewältigt habe. Aber ich weiß immerhin, was es bedeutet, dieses Stück zu spielen. Und ich habe auch den Raum, den diese Musik öffnet, sozusagen verinnerlicht. Also insofern hat auch dieses Scheitern hier seine produktive Seite für mich gehabt.
Ja, das aktuelle Artface ist die Grazer Fotografin Silvia Hödl. Sie war 2023 im Frühsommer Stipendiatin in Split, und zwar vom Kunstverein Hotel Trogir. Dieser Kunstverein ist benannt nach einer Hotelbauruine, die im sozialistischen Jugoslawien entstanden ist. Und der Kunstverein hat sehr oft auch diese architektonischen Besonderheiten der jugoslawischen Moderne, also Projekte, die sich mit den architektonischen Besonderheiten der jugoslawischen Moderne beschäftigen. Und es passt sehr gut zum Oeuvre der Silvia Hödl, die schon in Graz sich immer wieder mit Architekturfragen befasst und vor allem auch mit der Frage, wie wirkt jetzt die gebaute Umgehung, im Besonderen die Architektur, auf die Bewohner eines Ortes. Da war dann Split mit seinen Lichtstimmungen, mit seinen unterschiedlichsten Architekturen ein perfekter Ort, um das Stipendium zu absolvieren. Und in dem Fotoprojekt, das sie da realisieren konnte, hat sie sich mit solchen Lost Places aus dem untergegangenen Sozialismus auch befasst. Nachzulesen ist das Ganze in der Reihe Artfaces auf www.kultur.steiermark.at. Du hast eben ein Konzertdiplom sogar gemacht. Mhm. Mit welchen Gefühlen denkst du an diese Musikerkarriere zurück, die ja dann irgendwann geendet hat, also aktiv?
Also grundsätzlich sehe ich das als eine sehr große Bereicherung, dass ich eine vollständige Ausbildung zum Berufsmusiker durchlaufen konnte und auch diesen Beruf tatsächlich ausprobieren konnte. Ich bin eine Zeit lang im Orchestergraben der Oper gesessen als Substitut und habe eine Zeit lang hier diesen Job tatsächlich ausprobiert. Ich hatte auch viele schöne Erlebnisse, zum Beispiel im kammermusikalischen Bereich. Das war tatsächlich während meiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Es gab dann aber auch durchaus die Erfahrung gewisser Grenzen der eigenen Begabung, auch rein manuell gesehen. Genau, und auch ein bisschen die Problematik der semantischen Unverbindlichkeit von Musik. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich hatte dann tatsächlich ein bisschen Probleme damit, dass ich Erlebnisse hatte, so als würde mit Musik gelogen werden. Also, dass ich Menschen auf der Bühne brillieren gesehen habe und überzeugend und sympathisch rüberkommen gesehen habe, von denen ich wusste, dass sie das menschlich eigentlich nicht einlösen. Und mir war dann irgendwie die Sprache zunehmend sympathisch in ihrer inhaltlichen Verbindlichkeit. Und ja, und natürlich habe ich dann auch gemerkt, dass ich in der Sprache diese Begabungsgrenzen, die ich am Instrument erlebt habe, nicht so unmittelbar verspürt habe. Also ich konnte in der Sprache eigentlich tatsächlich machen, was ich wollte. Ich hatte eine Freiheitserfahrung und die Erfahrung, dass ich mich da entfalten kann. Es war mir einfach zunehmend sympathisch, da mit Sprache zu arbeiten und nicht mit Musik, auch wenn das teilweise recht nah beisammen liegt. Mhm. So hat sich das entwickelt und ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich, ja, ich bin vielleicht der einzige diplomierte Geiger in Graz, der seine Geige komplett an den Nagel gehängt hat, aber manchmal muss man sich Entscheidungen treffen, der Tag hat nur 24 Stunden und ja, ich habe das dann wirklich radikal abgeschlossen, habe allerdings dann im Zuge meines Schreibens immer wieder auch darauf Bezug genommen, auf die Musik. Es gibt einen Gedichtband, der heißt Schuberts Katze. Auch in meinem Journal der Bilder und Einbildungen ist ein ganzes Kapitel den Erfahrungen mit der Musik gewidmet und eben auch jetzt wieder in diesem Roman diese Kopfhörerkapitel, die beziehen sich eben auch auf das. Also eigentlich zieht sich dieser Erfahrungsschatz, der sich für mich aus der Musik ergeben hat, bis heute durch, auch in meiner literarischen Arbeit.
Deine 20s Jahre müssen sehr intensiv gewesen sein. Einerseits Biologie, dann Musik und dann auch schon der Weg zur Literatur. Wir kennen uns ja schon sehr lang, nämlich von einer Lesung. Wir haben beide gemeinsam eine Debütlesung gehabt. Das war 1992 im Forum Stadtpark.
Genau, das Plakat habe ich halt, glaube ich, noch irgendwo.
Ja, wow. Und du hattest damals schon ein Gedichtband auch veröffentlicht. Da warst du 24 Jahre. Stressige Zeit. Wie hast du das damals unter den Hut gebracht?
Also ich glaube, ich hatte damals verdammt viel Energie. Kommt mir vor, jetzt heute als 56-Jähriger zurückblickend, denke ich mir, boah, da war ziemlich der Turbo gezündet damals. Ja, ich hatte auch tatsächlich so den Eindruck, also dieses Doppelstudium damals, Musik und Biologie zu absolvieren, ja, da ist eines die Erholung vom anderen. Wenn ich gerade mit der Musik müde bin, dann bin ich bei der Biologie und umgekehrt. Und in Summe geht da viel mehr, als wenn ich nur eines mache. Mhm. Und die Literatur, die war eigentlich sowieso nötig, um nicht da schizophren zu werden zwischen Musik und Naturwissenschaft. Da habe ich irgendwas Überbrückendes gebraucht und das hat eigentlich die Literatur ganz gut geleistet. Also ich habe das damals ziemlich entspannt gesehen, diese Mehrgleisigkeit. Habe das ja auch als befruchtend gesehen und da hat es viele positive Feedback-Schleifen drinnen gegeben, die eigentlich mehr Energie gebracht haben, als das Ganze gekostet hat. Und insofern bin ich damals eigentlich immer ganz gut ausgestiegen mit diesem Lebensentwurf, wie ich ihn damals zurechtgelegt habe. Ja.
Jetzt analog zu diesen Einstiegsfragen können wir bei dir auch fragen, Prosa oder Poesie, weil die längste Zeit hast du in der Lyrik gearbeitet, hast du also da sehr viele Gedichte geschrieben, Gedichtbände vorgelegt, dann ist der Essayismus dazugekommen, dann glaube ich 2014 ein erster Erzählband und Flirren ist jetzt dein drittes Prosabuch, bin ich da richtig oder so in der Hausnummernkategorie?
Ja, ungefähr, also ich habe das jetzt nicht ganz genau im Kopf, es sind doch schon über 20 Bücher und ein bisschen Prosa ist immer wieder dabei gewesen, aber ich bin jahrzehntelang eindeutig als Lyriker wahrgenommen worden, auch mein Selbstverständnis war damals eindeutig so und es war also völlig zu Recht so, dass ich mit meinen ersten Prosa-Versuchen also nicht besonders wahrgenommen wurde. Nach einer persönlichen Beziehungskrise zum Gedicht habe ich mich dann eben vermehrt in den letzten Jahren der Prosa zugewandt. Ich werde sicher auch prosaischer, je älter ich werde. Das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache ein Stück weit, weiß ich nicht. Und ich habe dann doch eine gewisse Lernfähigkeit auf dem Gebiet der Prosa bei mir festgestellt, auch unterstützt durch das wunderbare Lektorat des Droschel Verlags. Das möchte ich ja auch ausdrücklich erwähnen. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es sind doch jetzt schon 4 Bücher, die ich bei Droschel machen konnte. Eben ein essayistischer Band, dieses Journal der Bilder und Einbildungen, dann Kurzprosa, diese Minutennovellen, diese Gummibärchenkampagne, wie das geheißen hat, und jetzt der Roman. Also ich habe gemeinsam mit dem Lektorat des Droschel Verlags da einiges an Entwicklungen durchmachen dürfen in den letzten Jahren, sodass ich mich jetzt doch jetzt verstärkt zumindest auch als Prosaautor oder vielleicht momentan vorrangig als Prosaautor wahrnehme, obwohl zurzeit auch wieder ein Lyrikband in Vorbereitung ist, der in der Limbus-Lyrikreihe erscheinen wird, die der Erwin Uhrmann macht. Das ist ein Lyrikband, der durchaus auch meine vorhin erwähnte Beziehungskrise zum Gedicht verdeutlichen wird. Ja, also das Gedicht ist für mich nicht abgeschlossen. Ich werde sicher immer wieder mich auch in diesem Bereich bewegen, wenn auch nicht so, unreflektiert, aber so unmittelbar wie in den Anfangsjahren. Also für mich ist das Gedicht mittlerweile etwas Gebrocheneres, etwas nicht so unmittelbar zur Verfügung Stehendes, wie es lange Zeit war, aber immer noch eine wichtige Form, die ich sicher immer wieder verwenden werde, auf die ich immer wieder zurückgreifen werde.
Und wo du auch als Herausgeber aktiv bist, in der Edition Kuiper gibt es eine Lyrikreihe, die von dir herausgeberisch betreut wird.
Genau, da bin ich Herausgeber, da ist jetzt der 30. Band erschienen vor kurzem.
Ja.
Da hatten wir auch eine sehr schöne Veranstaltung in der ÖGL in Wien, wo wir das präsentieren durften, war sehr gut besucht, hat wirklich wunderbar geklappt, war ich sehr froh über diesen Abend. Und in der Poesiegalerie, dieser Diskursplattform für Lyrik in Österreich, die der Udo Kawasser betreut, da ist jetzt auch ein Text von mir online gestellt worden, der sich so ein bisschen programmatisch anlässlich von 30 Bänden Kuiper-Lyrik mit dieser Reihe beschäftigt und mit den Intentionen, die ich mit dieser Reihe auch verfolge, das vielleicht so als kleiner Lesetipp, dass man da vielleicht in die Poesiegalerie einmal hineinschaut, die überhaupt sehr viel Lesenswertes enthält.
Ganz zum Schluss reflektiert das Buch auch über die Frage, ob uns die Poesie retten kann.
Ja, also ob uns die Poesie retten kann oder ob uns vielleicht die Musik retten kann. Ein Stück weit beides und am Ende des Tages keines von beiden, würde ich sagen. Musik weckt Erwartungen, die von Musik nicht erfüllt werden. Das wusste schon der Martin Walser. Und die Poesie, die rettet uns vielleicht den Tag. Das ist so das Motto der Zeitschrift, das Gedicht. Poesie rettet den Tag, aber sicher nicht das Leben, würde ich sagen. Also der Mensch ist sicherlich eine kurzlebige Spezies auf diesem Planeten. Das muss man ganz knallhart so sagen. Wir werden sicher nicht ein paar hundert Millionen Jahre hier auf der Erde existieren, wie vielleicht irgendwelche Urzeitkrebse oder Nautilusse, die eben als sogenannte lebende Fossilien unermessliche Zeitspannen überdauert haben. Dazu sind wir viel zu vulnerabel und zudem als einzige Art befähigt, uns selbst nachhaltig zu schaden. Das hat ja auch noch keine andere Spezies vor uns zusammengebracht. Also dieses Potenzial der Selbstbeschädigung charakterisiert uns durchaus in einer recht ungünstigen Art und Weise, würde ich sagen. Also man muss sagen, Poesie und Musik werden daran nichts ändern. Sie werden vielleicht Teil unseres Vermächtnisses sein, das wir hinterlassen. Also wir werden hier gewesen sein, wir werden bestimmte Dinge geleistet und entwickelt haben. Es gibt die Idee des Menschlichen und da gehört die Kunst ganz sicher untrennbar mit dazu. Bleibt der Wirklichkeit hinzugefügt sozusagen, auch wenn es vielleicht den Menschen einmal nicht mehr gibt. Ja, aber uns retten wird die Poesie sicher nicht.
Was können wir tun? In deinem Buch im Kapitel 39 blickt der Leonhard ganz klar zurück, was wir jetzt tun hätten können und wie sozusagen gewisse kleingeistige Einwände dann verhindert haben, dass man die richtigen Schritte ergreift. Also dass man nach wie vor sozusagen dem Wachstum huldigt, ohne zu checken, wo es uns hinbringen wird.
Genau.
Was wäre deine als Autor, Biologe, Bürger dein Tipp?
Ja, also eine
Erdenbewohner.
Eine konsequente Energiewende halte ich gesamtgesellschaftlich tatsächlich für ein wirklich vordringliches Anliegen. Ich bin auch in meinem Beruf als Biologe in diesem Bereich tätig, also bin als Sachverständiger in Bewilligungs, Verfahren für Windkraft- und Photovoltaikprojekte involviert. Und auch die Literatur kann gewisse grundsätzlich alternative Denkweisen beisteuern und Horizonte öffnen. Auch das brauchen wir dringend im öffentlichen Diskurs. Also insofern habe ich das Gefühl, dass ich mich hier mit zwei Bereichen beschäftige, intensiv beschäftige, beruflich beschäftige, die hier durchaus eine gewisse Schlüsselrolle in dieser Frage, die du gestellt hast, was können wir tun? Also, da spielen sie sicher eine gewisse Schlüsselrolle. Mhm. Für den Einzelnen, für die Einzelne maße ich mir keine konkreten Handlungsempfehlungen an. Das ist doch eine Frage des persönlichen Lebensentwurfs, den jede für sich zu finden hat. Also das würde zu weit gehen, wenn ich da jetzt mit erhobenem Zeigefinger sage, mach dieses, mach jenes. Das liegt mir auch fern. Also eigentlich möchte dieses Buch nur vielleicht eine gewisse Empörung auch wecken oder einen Widerstandsgeist auch ansprechen in den Menschen. Und was das dann für jeden Einzelnen, für jede Einzelne bedeutet, das möchte ich gar nicht irgendwie definieren oder vorgeben. Ja, aber gesamtgesellschaftlich sind da sicher sehr konsequente Entwicklungen dringend anzuraten und ein bisschen weniger Halbherzigkeit und Kleingeistigkeit wäre da durchaus wünschenswert.
Und die Gefahr, dass du mit dem Buch quasi die Angst dermaßen vergrößerst, dass man dann paralysiert.
Naja,
sagt, ich kann jetzt eigentlich eh nichts mehr machen, wenn 400 Jahre schaut so aus.
Ja, vielleicht wird es Leserinnen und Leser geben, die so darauf reagieren. Ich habe auch durchaus damit gerechnet, dass dieses Buch vielleicht ein bisschen polarisieren wird. Das kann man schon sich so auch vorstellen. Habe ich zum Beispiel bei meiner eigenen Mutter gemerkt, die dem recht skeptisch gegenübersteht. Na, das will sie nicht lesen, das ist ja zu negativ. Völlig legitim. Wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, hat man normalerweise schon ein bisschen was mitbekommen, spätestens vom Klappentext her, worum es da geht. Man muss es ja nicht lesen. Aber ich denke, dass dieses Buch doch so ein bisschen aufrütteln kann und vielleicht so, ja, wie gesagt, so eine Empörung oder einen gewissen Widerstandsgeist wachrufen kann. Und wie das dann jede Einzelne im eigenen Leben umsetzt, ist dann, wie vorhin erwähnt, eben eine individuelle Entscheidung, die ich ja gar nicht irgendwie vorgeben möchte. Die Angst, ja, ich glaube, grundsätzlich unsere eigene individuelle Sterblichkeit müssen wir sowieso akzeptieren, mit der müssen wir sowieso umgehen. Und das ist, glaube ich, unsere zentrale Angst. Und dass halt darüber hinaus eben auch unsere Spezies und die Menschheit als solche gefährdet ist, das kommt da noch dazu. Ich weiß nicht, ob die Angst dadurch individuell gesehen viel größer wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich halte es jedenfalls für sehr wichtig und hilfreich, dass man überhaupt einmal diesen Zeithorizont aufmacht, dass man überhaupt einmal so langfristig vorausdenkt und in so großen Zeiträumen denkt, dass die Menschheit auch als Spezies sichtbar wird. Also wir denken ja meistens nur innerhalb weniger Generationen. Hm. Wir können uns vielleicht noch an unsere Urgroßeltern erinnern, wenn wir Glück haben, und wir erleben vielleicht noch unsere Urenkel, wenn wir Glück haben. Und in diesem Bereich bewegt sich eigentlich unser Zugang zu dem, was jetzt die Menschheit so ist. Alles davor und danach ist relativ blass und ja, da lernt man was in Geschichte oder man liest etwas über irgendwelche Zukunftsszenarien, aber das bleibt meist relativ abstrakt und blass und ist auch im aktuellen Diskurs meistens nicht so präsent, also meistens in deutlich kürzeren Zeiträumen gedacht. Und das ist sicher ein Ziel dieses Romans, dass man hier ein bisschen größer denkt und die Menschheit als Spezies und auch als vulnerable Spezies, als vergängliche Spezies begreift und sich auch ein bisschen darüber Gedanken macht, was das bedeutet für unser Handeln und für unsere Werte, für unsere Hoffnungen. Ja, vielleicht wird durch diesen Gedanken an eine Vergänglichkeit manches sogar wertvoller, als wenn man diesen Gedanken nicht hat.
Mhm. Schauen wir uns ganz zum Schluss vielleicht noch das Zitat ganz am Anfang an. So im Rückblick würde mich das interessieren. Magst du das von Benjamin vorlesen?
Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte, These 9.
1940. Ja, wir hatten jetzt den Blick der Zukunft zugewandt, quasi den Engel gewendet. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Fürs Kommen und Rede und Antwort stehen.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, genau das zu tun. Ja.
Alles Gute für dein Buch und ich bin überzeugt, dass es Wellen schlagen wird.
Dankeschön.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.